Hersteller haben drei Probleme. Erstens, sie dürfen ihren Händlern keine Verkaufspreise vorschreiben. Zweitens können sie Amazon nicht einfach pauschal verbieten als Plattform. Und drittens dürfen sie Händler nicht ohne weiteres wegen niedriger Preise aus dem Vertriebsnetz werfen. Und deshalb ist die Frage, welche Steuerungsinstrumente haben wir denn neben den, sagen wir, ich nenne es mal, neu planieren und neu anpflanzen, also neue Preisstrategie europäisch. Welche Instrumente sind denn noch da? Die gehen so ein bisschen in den Graubereich, würde ich mal sagen, nach meiner Einschätzung. Deshalb sind das keine Empfehlungen von mir, sondern einfach Feststellungen von dem, was ich bei Markenherstellern so beobachtet habe in den letzten Jahren. Und ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Vendor. Mein Name ist Frank Holzweisig und diese Woche heißt die Folge Sofort wirksam 5 geheime Methoden von Vendoren gegen Buybox-Verluste. Schön, dass du diese Woche wieder zuhörst. Ich werde dir, Hörer dieses Podcasts bist, nicht erklären müssen, was die Konsequenzen von Buybox-Verlusten sind, was Buybox-Verluste sind, was Kanalkonflikte sind, was ich als toxische Umsätze bezeichne und wie sich das anfühlt, wenn der Vertrieb von einem großen Handelskunden, sei es ein Baumarkt oder eine Drogerie oder ein Möbelhaus, Möbelkette kommt und dann da Ärger bekommen hat, weil auf Amazon Preise verfallen sind. Und als Treiber findest du dann irgendwelche Unternehmen, die irgendwie Onlinehandel oder Schnäppchenhandel XYZ heißen. Also die Situation werden die meisten E-Commerce-Verantwortlichen bei Markenherstellern kennen, weil bei ihnen ja sie sind ja der Seismograf für Kanalkonflikte und bei dir poppt das höchstwahrscheinlich auf. Und dann hast du in der Regel folgendes Problem. Es gibt in Europa das Gesetz, was ich für kompletten Schwachsinn halte, dass Hersteller nicht mit Handel über Preise und Mindestpreise diskutieren dürfen oder Kanäle vorgeben dürfen, sondern man muss etwas auf den Markt bringen. Auf dem Markt gibt es irgendeinen Handel und der Handel kann machen, was er will, kann verramschen, kann verkaufen, wo er will. Das führt dann dazu, dass der Handel, der eigentlich mehr Wertschöpfung betreiben könnte mit der Marge, die er hat, der ein schönes Einkaufserlebnis erzeugen könnte mit einer Marge, die er hat, dem wird eigentlich die Chance genommen, weil diejenigen, denen das scheißegal ist, die einfach die Produkte rausramschen wollen und da an ihre Arbitrage denken, die treiben den Preis nach unten. Dazu noch Insolvenzverzögerer und wie Markus Nessler die letzte Woche genannt hat. Und Unternehmen, die ihre ganze Kreativität, anstatt darin ein schönes Einkaufserlebnis zu erzeugen, die ganze Kreativität nur da reinstecken, wie kann ich davon profitieren, dass von deiner Marke, von einer Marke die Produkte nachgefragt werden. Und wie kann ich der Billigste sein? Wie kann ich am weitesten oben sichtbar sein? Bei Idealo, Google, Amazon und eBay und Co. So, wie man diese Themen auflöst, das weiß mein Gast von letzter Woche, Markus Nessler. Der ist die Instanz, wenn es darum geht, selektive Vertriebssysteme einzusetzen. Und eine Stufe drunter würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn es noch nicht angedacht ist, wenn es in deinem Unternehmen nicht verankert ist, eine Konditionsmodelle, die leistungsgerecht, die Kundennutzen entsprechend sind, die Wertschöpfung deiner Handelspartner oder Handelspartner deines Unternehmens berücksichtigen, die müssen eingeführt werden. Die müssen geplant und eingeführt werden. Wir haben 2026 und das ist unbedingt notwendig. Ja, selektive Vertriebslinie, das ist der Weg. In den USA könnte man, ja, da kannst du Mindestpreise vorgeben, das geht in Europa nicht. Aber ich will jetzt nicht hier darüber klagen, dass das über schwachsinnige, aus meiner Sicht schwachsinnige Gesetzgebungen, die völlig veraltet sind und auf eine Situation zielen, die überhaupt nicht mehr gegeben ist, in der Hersteller so eine Situation ausnutzen könnten. Das ist nicht der Fall. Es ist negativ, dass man mit seinen Händlern nicht über Preise sprechen darf. Das ist negativ für alle. Weniger Marge für den Handel. Weniger Marge für den Hersteller. Immer wieder so viel Verhandlungen, Diskussionen, Hauen und Stechen in jedem Jahresgespräch, in jedem Vertriebsgespräch. Und für den Endkunden auch ja keine Marge beim Handel da, um ein schönes Einkaufserlebnis zu sorgen. Aber wie dem auch sei, die 5 Methoden, die nicht das, wenn jetzt das selektive Vertriebssystem, ich weiß, da sagen alle, okay, leichter gesagt als getan, das ist ja praktisch komplett alles planieren und neu anpflanzen, weil ich weiß auch, ja, das geht nicht so einfach, wenn dein Unternehmen ist sehr wahrscheinlich abhängig von den großen stationär geprägten Handelsketten, sei es Baumarkt, Lebensmittel, Einzelhandel, Drogerie, Möbel. Da gibt es Abhängigkeiten und da kann man nicht einfach hingehen und sagen, von heute auf morgen, das hier ist der neue Preis, selektive Vertriebssystem, bitte dies und das nicht mehr. Das machen die nicht mit. Da ist auch die nachfragemächtigen Unternehmen, mit denen springt man nicht so leicht rum. Und welche Methoden bleiben denn jetzt an denen vorbei? Oder welche werden denn so genutzt? Jetzt nicht als Empfehlung. So ein bisschen, ich sag mal, von weiß zu Greyhead, vielleicht Blackhead. Von 1 bis 5. Erstens, kurze Product Lifecycle. Und führen dazu, das wissen die Hersteller, die Produkte mit kurzem Product Lifecycle haben, wie zum Beispiel irgendwelche Handyhüllen, Mode oder ähnliches, die jährlich irgendwie neu gemacht werden, die haben die Probleme gar nicht so sehr wie andere, weil es kommt sowieso laufend neue Ware und es kann jedes Jahr wieder die neue Preisliste rausgegeben werden. Und man kann ein Stück weit schauen, wer eigentlich wann Zugang zu den neuen nach und nach Produkten bekommt, sodass dann die mit der höchsten Wertschöpfung am schnellsten in der Regel dann dran sind und noch von Marge profitieren können. Und dann kann das alte Produkt ruhig verfallen, weil es kommt ja schon das Neue nach, was dann auch beworben und in den Schaufenstern steht. Und Schaufenster meine ich auch die Sichtbarkeit bei Amazon über die Sponsored Products und so weiter. Kurze Product Lifecycle. Und damit einhergehen, wenn dein Unternehmen das nicht hat, ist natürlich das Werkzeug Relaunch. Relaunch des Artikels mit neuer ERN, mit kleiner Modifizierung. Und damit gehen wir schleichend in Punkt 2, Sortimentstrennung. Und zwar in der Form oder Diversifizierung der Produkte für die Kanäle. Als Beispiel, 2 Beispiele. Das eine ist, ich weiß, das ist auch schon uralt, die Geschichte habe ich gehört, dass ein Mixer von einem bekannten Hersteller oder damals bekannten Hersteller für Mixer, da hat der Fachhandel geklagt, als die Warenhäuser und Allkaufs-Reals dieser Welt kamen, dass die jetzt plötzlich den gleichen Mixer verkaufen und die machen das ja viel billiger, machen die Preise kaputt, bla 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 bla. Und um den Fachhandel zufriedenzustellen, hat man einfach, der Mixer, der hatte so einen Klacker, sodass man Stufe 1, 2, 3, klack, 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 an dem Drehknopf hatte. Dann hatte irgendjemand die glorreiche Idee zu sagen, komm, wir nehmen den Klacker raus, dann ist der ja, und sagen, der ist stufenlos. Damit ist man wieder in den Fachhandel gegangen, hat dann gesagt, hier, das ist jetzt Variante Turbo X. Und die Variante X, die ist ja stufenlos. Und die geben wir natürlich diesen Warenhausleuten nicht. Die kriegen natürlich nur diesen, der nur 3 Stufen hat. Du hast hier stufenlos. Zack, Kanäle getrennt. Der eine hat was Besseres, alle sind zufrieden. Ist jetzt nicht neu, seit es erst Onlinehandel gibt. Oder anderes Beispiel in verschiedenen Ländern, wo natürlich Preisdeltas sind, wenn man Produkte verkaufen will. Da ist zum Beispiel das Thema ja auch der Sprachen, was viele zum Beispiel im FMCG, wo man dann Inhaltsstoffe oder Zutaten aufschreiben muss, dann muss das ja in der Landessprache, wo es eingebracht wird, draufstehen. Und damit hat man natürlich auch schon mal so ein bisschen Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die Preisgefüge nicht von den preisindexschwächeren Ländern in die stärkeren dann rüberschwappen. Ist natürlich nicht als Instrument gedacht und deswegen auch verboten, aber wer will denn jetzt hier jemanden, der einen Riegel herstellt, vorschreiben, dass er in jeder Sprache der Welt da was draufschreiben muss? Das geht ja gar nicht, passt ja gar nicht. Meist sind mehrere drauf, aber die passen dann auch schon so in die Länder mit den Preisgefügen zusammen. Und letztes Beispiel jetzt ein bisschen allgemeingültiger, was immer geht, Bundles. Also Sortimentstrennung und Modifizierung durch Bundles. Also Bundles, super. Insbesondere sehr smart. Das habe ich schon öfter begleitet. Sehr smart ist es, ein Produkt mit einem digitalen Produkt zu verbinden, mit einem QR-Code. Wenn man da wirklich eine schöne, kreative Lösung hat, zum Beispiel mit einem E-Learning-Produkt, mit einem Kurs, zu dem Produkt, was sinnvoll ist. Da hat man auch wieder die Möglichkeit. Erstens ist es ein Mehrwert. Man kann sagen, das ist nur für bestimmte Kunden in bestimmten Kanälen. Man hat die Möglichkeit, wieder mit Sprachen die Produkte unattraktiv zu machen für andere Länder und auch eine Rückverfolgung reinzubauen. Also sehr elegante Lösung. Und dann geht es so schleichend an Nummer 3. Dann sind es dann modifizierte Amazon-Exclusive-Produkte, die nicht angegangen werden oder ja, die exclusive sind. Die sind extra für Amazon gemacht mit einer kleinen Farbmodifikation, Sonderfarbe, was weiß ich. Damit hat man eine Trennung. Ist aber nicht so leicht, wie die meisten Hersteller sich das vorstellen, weil wenn man nur eine leicht andere Farbe hat und alle anderen Farben sind halt halb, kosten nur die Hälfte, weil der Marktpreis kaputt ist, dann hilft einem das Amazon Exclusive auch nicht. Also das muss schon in der richtigen Richtung am Ende des Tages alles liegen. Nur in Situationen, wo zum Beispiel Amazon Preisen, die im Stationären sind, folgt, die unlogisch sind, weil ohne Frachtkosten oder ähnliches und dann andauernd keine Buybox da ist. Da ist das schon ein Weg, das Produkt dann auch, ja, Produkte irgendwo bei Amazon weiter präsent zu halten. Viertens, die Supply Chain, also die Priorisierung, das ist natürlich auch sehr naheliegend, aber es wird jetzt immer grauer und es wird auch immer mehr ein Mischbereich von, also es sind keine Steuerungsinstrumente, also das will ich jetzt eindeutig da dazu sagen. Aber es ist in dem Kontext, wird das von Herstellern natürlich gemacht und sie sind ja auch gezwungen dazu, zu priorisieren in der Supply Chain, wenn Ware limitiert ist, welcher Händler bekommt sie denn jetzt und welcher nicht. Und natürlich ist es sinnvoll für einen Hersteller so zu entscheiden, dass der Kunde, mit dem er die höheren Deckungsbeiträge hat und der die besseren Effekte für das Gesamtunternehmen hat, dass wenn Bestellungen über 1000 Einheiten da sind und nur 500 Artikel im Lager und die anderen noch warten, dann ist es natürlich nicht unwichtig, dass auch in der Logistik die Verantwortlichen Bescheid wissen, welche Wertschöpfung welcher Kunde hat und dann auch die richtigen Kunden beliefert. Hier kann sich auch jeder denken, dass es Markenhersteller gibt, die an der Stelle natürlich auch schon mal auf der rechten Spur überholen und 70 fahren, wo 30 ist. Also ich will es nicht Methode oder Ansatzhebel nennen, aber ich will in dem Zusammenhang sagen, dass ich sowas schon mal gesehen habe. Und bin ich jetzt bei drittens oder viertens? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe was übersprungen. Aber der nächste Punkt ist das Amazon Transparency Programm. Wenn du da noch nicht von gehört hast, das ist ein Programm, bei dem Amazon mit dem Amazon ermöglicht, Plagiaten vorzubeugen. Und das funktioniert so, dass von Amazon vorgegebene Codes auf Aufkleber gedruckt werden, die auf diese Label werden auf die Produkte gegeben. Das sind einzigartige Nummern mit einem einzigartigen QR-Code. Daraus ist eine Rückverfolgung dahin in die Fabrik, in die Produktion möglich. Und ich kann nur sagen, dass eigentlich alle Hersteller, die ich kenne, das ist so eine mehr als eine gute Handvoll oder ja, zwei Hände voll. Also diese zwei Hände voll, die ich kenne, die das Transparency-Programm nutzen, die haben gleichzeitig festgestellt, dass sie die Schwierigkeiten, die ihnen vorher die Marktplatzhändler mit Blick auf die Buybox gemacht haben und den Preisverfall bei Amazon, diese Schwierigkeiten waren gleichzeitig behoben. Weil natürlich der Handel, Plagiate können schwerer in Umlauf gebracht werden, aber auch Restposten und auch Händler müssen aktiv zum Hersteller gehen, darum bitten, diese Labels zu bekommen mit der Ware. Dann müssen die sich darum kümmern, dass das bei Amazon gemeldet, registriert wird und so weiter. Es sind mehrere Zäune, die überklettert werden müssen. Wenn man als Händler Transparency Codes haben möchte und oder am Transparency Programm teilnehmen, am Programm teilnehmen möchte. Und es ist ein Nebeneffekt des Transparency Programms, dass sehr ungeliebte Händler nicht mehr so aktiv einige Hersteller würden sagen, ihr Unwesen treiben können. Der letzte Punkt, da will ich eigentlich gar nicht zu viel zu erzählen, weil ich das nicht gut heiße, aber ich will nur, es gibt, jetzt fange ich schon an zu stammeln, wenn ihr mal Vorträge vom Dr. Thomas Engels, der auch im Vendor Campus Dozent ist, euch anguckt oder gesehen habt, dann berichtet der häufig über, oder der hat viel mit Fällen zu tun, bei denen sich Händler duellieren und gerne auch Chinesen, und es wird oft mit harten Bandagen gekämpft. Und ein sehr probater Weg, der da immer wieder gegangen wird, er berichtet immer wieder, dass angeschwärzt wird an Amazon, dass jemand XY A oder B, da hat jemand ein Plagiat, da hat jemand einen Verstoß gegen ein Markenrecht oder dies oder jenes. Und dieses Anschwärzen bei Amazon führt dazu, dass die Händler gegenseitig dann wirklich massive Probleme bekommen, und oft werden die Konten einfach gesperrt, die Artikel unter Umständen von diesem Händler gesperrt, aber vor allem auch die Konten dieser Händler ruckzuck gesperrt, und die haben dann sehr viel Pain, die wieder zu aktivieren. Und der Weg über Dritte, in dem Fall Amazon, was kein Interesse hat an stressigen Händlern, und wenn Händler mit Plagiatsverwürfen oder was auch immer da passiert, konfrontiert werden, dann ist das sehr ungünstig für die. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn ihr feststellt, dass Händler Rechtsverstöße begehen und die Ware verkaufen, dann ist es natürlich auch für den Hersteller, ihr seid ja dann auch auf der Plattform, oft noch sind die Hersteller auch mit einem Seller-Account. Also ihr seid Teil der Marktlandschaft und habt natürlich auch die Erlaubnis, Händler abzumahnen, wenn sie gegen Recht verstoßen. Und für manche Hersteller ist halt wichtig, dass man sich daran auch hält. Und wenn sich da einige das zu einfach machen und dann bei den sich nicht die Mühe geben und die ordentlichen Rechtstexte hinterlegen und die ganzen Auflagen, die ganzen gesetzlichen Auflagen, einfach sich in der Kostenstruktur da Vorteile verschaffen, indem sie das nicht eingehen, dann haben Hersteller natürlich auch das Recht, hier Abmahnungen zu verteilen, die sehr effektiv sein sind mit Blick darauf, dass Händlern die Lust vergeht, ihr Arbitragegeschäft auf Kosten der Marke und der Marge zu machen. Ja, das, also alles zusammen, das will ich auch nochmal sagen, ich habe es hier provokant die 5 geheimen Methoden genannt. Das sind keine Methoden, das sind einfach die, nenn es mal, ich habe, das sind Dinge, die ich gesehen habe mit, ja, es geht so immer mehr von Werkzeugen hin zu Dingen, die ich gesehen habe, dass sie an der Stelle wirken, wo Marktplatzhändler ihr Unwesen treiben. Und es sind eben nicht planieren und neu machen, sondern eher chirurgische Maßnahmen, die auch schneller umsetzbar sind und direkt greifen. Oder vielleicht waren ja Methoden da oder Möglichkeiten dabei, die dich inspiriert haben. Vielleicht wusstest du alles schon und kanntest alles und weißt dann, alles klar, ich weiß, das waren die Werkzeuge, das kann ich jetzt tun oder das sollte ich lieber bleiben lassen. Wie gesagt, alles keine Empfehlungen von mir, insbesondere das, was irgendwo in Graubereiche oder Randbereiche oder Mischbereiche geht. Und keine Empfehlung, sondern Beobachtung. Und das war schon mit der Folge. Also, ich möchte dich motivieren, vielleicht mal einen Kommentar oder ein Like in dem Podcast, da wo du ihn hörst, dazulassen. Auf jeden Fall ein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Und ich wünsche dir bis zur nächsten Woche, da hören wir uns wieder, viel Erfolg für dein Unternehmen und maximale Wirksamkeit für dich. Mach's gut, ciao.